Ja, moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2-neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen. Nachhaltig bedeutet ökologisch, ökonomisch und sozial. Wir befinden uns mit unserer Firma Fett Consulting auch seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen. Dabei nehmen wir euch gerne mit, denn wir glauben dran, dass es ja am Ende alle braucht, um hier erfolgreich zu sein und um insgesamt für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
Moin Nils. Ja, mir geht's gut. Wir haben gerade schon ein bisschen im Vorgeplänkel. Wir sind ja relativ frisch aus München zurück mit der Bahn. Und ich merke dann schon so 2 Tage volles Programm, dann nachts ankommen mit der Bahn. Ja, ich bin ein bisschen müde und ganz froh, dass ich heute Morgen im Homeoffice geblieben bin, sagen wir es mal so. Und bei dir?
Ja, bei mir ist ganz gut. Wir haben ja so einen kleinen Podcast-Raum, der war eben belegt, weil wir so einen Hackathon haben bei uns gerade, parallel zum Thema künstliche Intelligenz. Auch sehr spannend, genau, deswegen musste ich da nochmal Menschen bitten, den Raum zu verlassen, aber jetzt ist alles gut und jetzt freue ich mich auf unseren Gast. Wen haben wir denn da?
Ja, zu Gast bei uns ist Dr. Tim Breker. Tim, du hast beruflich schon mehrere Stationen hinter dich gebracht. Du warst in Unternehmensberatungen tätig, hast aber auch schon mehrere Startups, Unternehmen geführt. Und seit Juni 2019 bist du Gründer und Geschäftsführer von Vital. Eventuell dem einen oder anderen, der einen oder anderen bekannt, auch aus der Höhle der Löwen. Das ist ja meistens auch nochmal ganz schön für die Publicity. Und ich habe dir auch nochmal rausgenommen zu gucken zu deiner Dissertation. Da habe ich gesehen auf LinkedIn, da ging es um Academic Self-Concept, Self-Efficacy and Mindset and how can teachers use social cognitive psychology to enable students to unfold their full academic potential. Total spannend. Tim, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Wie geht's dir?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin erwartungsfroh, wie man so schön sagt, und freue mich sehr auf unser gemeinsames Gespräch jetzt.
Ja, wir beginnen ja immer und fragen erstmal unsere Gäste, wie sie eigentlich zu Nachhaltigkeit gekommen sind. Also bist du so born green oder hast du irgendwie gesagt, hast du so einen Moment gehabt oder hat sich das einfach so auf der Reise ergeben? Wie war es denn bei dir? Wieso beschäftigst du dich mit nachhaltigen Themen?
Ja, ich würde sagen, ich bin eher so born impact Entrepreneur. Ja, ich habe relativ früh gelernt oder geglaubt, verstanden zu haben, dass wenn man die Welt ein kleines Stückchen besser machen möchte, dann ist Unternehmertum und Business eigentlich ein sehr guter Hebel oder gutes Handwerkszeug, um große Wirkung zu erzielen. Und mein erstes Unternehmen war auch ein gemeinnütziges Unternehmen, wo es ums Thema Bildung ging, daher auch die Dissertation in dem Bereich. Und trotzdem ist es auch bei Vital so, dass wir uns im Grunde Psychologie zunutze machen, um nachhaltigeres Verhalten zu fördern und zu motivieren. Und ja, die Nachhaltigkeit kam wirklich einfach aus dem Punkt, dass ich selber bei Konsum von Mitnahme- und Lieferessen gemerkt habe, wie viel Ressourcenverschwendung dieser ganze Einwegverpackungsmüll eigentlich ist und dagegen was tun wollte, 2 Kollegen bei der Boston Consulting Group gefunden habe, denen es ähnlich ging. Und so ist letztlich jetzt auch Vital entstanden. Und ich glaube, es ist für mich zumindest immer wahnsinnig motivierend, und da geht es dem restlichen Team bei Vital auch so, wenn man sieht, dass ja die wirtschaftlichen KPIs, die man versucht zu erzielen, auch direkt mit den Impact-KPIs zusammenhängen. Und das ist ganz schön bei Vital. Wir werden vom Gastronomen pro Befüllung bezahlt. Das heißt, jedes Mal, wenn wir eine Einwegverpackung ersetzen, verdient Vital Geld. Und das ist natürlich ja doppelte Motivation, dann dafür zu sorgen, dass Vital viel Umsatz macht und wir viel Einwegverpackungsmüll vermeiden.
Kannst du uns vielleicht nochmal für, falls doch jemand nicht Höhle der Löwen geguckt hat oder eure Produkte noch nicht wahrgenommen hat, was natürlich nicht so cool wäre, dann sollte man sich nochmal genau umhören. Kannst du nochmal ein bisschen zusammenfassen, was ist das Konzept, wie wirkt sich das auf mich als einzelne Person aus?
Ja, super gerne. Also Vital ist ein digitales, pfandfreies Mehrwegsystem. Kann man sich vorstellen wie eine dezentrale Bibliothek. Und für uns als Endverbraucherinnen funktioniert das so mit der Vital App, wo ich mich einmal mit E-Mail-Adresse und PayPal-Konto, Kreditkarte oder irgendeinem Zahlungsmittel registriere. Dann kann ich eben mit der Vital App so viele Mehrwegbehälter ausleihen, wann immer, wo immer ich sie gerade brauche. Und das begrenzt auf 14 Tage kostenlos. Und das ist auch sozusagen ein Clou und eine ganz bewusste Entscheidung gewesen, dass wir eben die kostenlose Ausleihe von Mehrwegbehältern ermöglichen, weil man dadurch keine Pfandausgabe oder ähnliches hat, was eine Hürde sein kann, gerade bei hochwertigen Essensverpackungen. Und dadurch, dass das System erstmal kostenlos ist, nur wenn man sich unnachhaltig verhält und die Behälter länger als 14 Tage behält, dann wird es kostenpflichtig für uns als Endverbraucherinnen. Das sorgt dazu, dass 99% der Behälter auch innerhalb dieser Zeit zurückkommen, im Schnitt nach weniger als 5 Tagen. Und das ist natürlich besonders wichtig für so ein Kreislaufwirtschaftssystem, dass Behälter einfach schnell zurückkommen, schnell wieder benutzt werden und wir so wirklich ressourceneffizient arbeiten können.
Okay, Pfand, Stichwort hast du ja genannt, ne? Man kennt dich auch als Anti-Pfand. Was stört dich denn am bisherigen Pfandsystem?
Ja, ich glaube, man muss einfach differenziert auf den Anwendungsfall schauen und schauen, ob jetzt Pfand ein richtiges Incentivierungsmittel ist oder ob es nicht was in Anführungszeichen anderes braucht. Und da haben wir jetzt auch aus unserer 4-jährigen Mehrwegerfahrung ganz klar das Fazit gezogen oder die Erkenntnisse aufgebaut, dass Pfand dann gut funktioniert, wenn es um Material-Collection geht. Also wenn man quasi einfach das Material zurückhaben will, was man verbraucht hat für einen Behälter. Und das ist immer dann sozusagen gut, wenn die Einweg- und die Mehrweg-Alternative in der Produktion, in der Herstellung gleich viel Ressourcen verbraucht haben. Ja, also klassisches Beispiel, die Weinflasche. Ja, wenn wir jetzt sagen würden, wir würden Pfand auf Weinflaschen einführen, dann wäre es im Grunde die gleiche Glasflasche, gleich aufwendig in der Herstellung. Aber mit dem Pfand könnten wir dafür sorgen, dass eben die Flasche als solches zurückkommt und als solche auch wieder benutzt werden kann und man sich die gesamte Energie für das Glasrecycling sparen könnte.
Europalette ist ja auch ein Thema, ne? Paletten.
Genau, Europalette ist auch ein sehr gutes Thema, wobei da gibt es mittlerweile ja auch Kunststoffpaletten, die Mehrweg sind und die dann, ich weiß nicht hundertprozentig, aber vermutlich auch der Holzpalette vorzuziehen sind, insbesondere wenn die Einweg ist. Und in unserem Fall bei Essensbehältern oder auch Coffee-to-go-Bechern ist es aber so, dass der Ressourcenaufwand erstmal für die Mehrwegbehälter am Anfang natürlich höher ist, weil die haben eine hohe Qualität, die sind auslaufsicher, die kann man nochmal in der Mikrowelle warm machen. Die haben eben ganz viel Funktionalität, die so ein Einwegbehälter nicht hat. Und das braucht eben mehr Ressourcen in der Herstellung. Das bedeutet einfach, dass diese Mehrwegverpackung dann eben 10-mal in unserem Fall benutzt werden muss, um den Break-Even mit Einweg zu erreichen und ab der 11. Benutzung im Grunde besser ist als Einweg. Und hier ist es besonders wichtig, dass sie wirklich zuverlässig zurückkommen und dass sie möglichst schnell zurückkommen, weil wir so eben diese Ressourceneinsparung realisieren können. Das heißt, Pfand in unserem Geschäft mit To-Go-Behältern ist keine gute Alternative, weil dann, das sehen wir bei Wettbewerbern von uns, dann kommen nur 70-80% der Behälter wirklich zurück. Viele Konsumenten lassen gerne die Pfandbehälter eben im Küchen- oder im Büroküchenschrank. Und das ist aber am Ende dann im schlimmsten Fall schlechter als Einweg, weil mit 70-80% oder 80% Rücklaufquote kommt die einzelne Mehrwegverpackung nur auf 5 Benutzungen über den Lebenszyklus und das reicht nicht, um besser zu sein als Einweg.
Jetzt hat sich auch die Gesetzeslage verändert. Also seit diesem Jahr gibt es ja eine Mehrwegpflicht für Gastronomen. Kannst du uns das auch nochmal einsortieren? Und was ist denn jetzt, wenn ich feststelle, irgendwie bei meinem Italiener um die Ecke, da ist das irgendwie noch nicht so? Und habe ich dann auch das Recht, das zu fordern? Oder was gebt ihr hier auch an Tipps mit?
Ja, ganz genau. Also es gibt seit Januar 2023 in Deutschland eine sogenannte Mehrwegangebotspflicht. Das heißt, Gastronomen, die To-Go-Produkte anbieten, die Lieferessen anbieten, sind verpflichtet, auch eine Mehrweg-Alternative gleich prominent sozusagen zur Auswahl zu stellen für ihre Gäste. Das ist schon mal ein riesiger Schritt in die richtige Richtung, weil jetzt liegt die Entscheidung bei uns Konsumenten auch wirklich zur Mehrweg-Alternative zu greifen. Und das hat uns als Weifel natürlich auch wahnsinnig nach vorne gebracht, einfach weil wir von Ende 2021 bis jetzt Q1 2023 in 15 Monaten irgendwie unsere Partnerbasis verdreifachen konnten. Das heißt, einfach an immer mehr Punkten verfügbar sind, was auch die bequeme Rückgabe erleichtert, weil an je mehr Punkten man Weifel ausleihen kann, an mehr kann man sie auch zurückbringen. Und da sehen wir sozusagen, dass man als Konsument aber immer noch auch einige Gastronomen findet, wo das nicht angeboten wird, wo das Gesetz sozusagen nicht erfüllt wird. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Es gibt ein paar kleine Ausnahmeregelungen. Wenn man besonders klein ist als gastronomisches Unternehmen, dann ist man nicht betroffen von dieser Angebotspflicht. Das kann aber auch sein, dass man als Gastronom einfach den Kopf zu viel mit anderen Themen bisher zu tun hatte. Ja, Stichwort irgendwie Corona-Pandemie, Fachkräftemangel in der Gastronomie. Da gibt es eben viele Herausforderungen, jetzt die Inflation, steigende Einkaufspreise und Energiepreise etc. Also viele wichtige Themen für gastronomische Betriebe, die vielleicht jetzt erstmal Vorrang hatten. Und da ist es unsere Aufgabe und natürlich auch die Aufgabe der staatlichen Institutionen, sozusagen einfach die Aufmerksamkeit auf die Mehrwegangebotspflicht zu lenken und die entsprechenden Angebote zu machen, diese Gastronomen auch noch ins Vital-Netzwerk zu bekommen.
Ja, das müsste ja echt einen ziemlichen Run jetzt ausgelöst haben, ne? Kann ich mir vorstellen. Kommt er denn da überhaupt hinterher, die zu beliefern jetzt auch und so die Prozesse so entsprechend zu skalieren?
Ja, wir hatten das große Glück, dass wir Anfang letztes Jahr auch genau mit Hinblick auf diese Gesetzesänderung eine große Series A Finanzierungsrunde aufgenommen haben, also 10 Millionen nochmal frisches Kapital in die Firma bekommen haben, um genau das zu machen. Wir sind in professionelles Logistikzentrum umgezogen, wir haben die Prozesse, das CRM-System sozusagen abgegradet, haben natürlich auch die Organisation und das Team verstärkt. Und so war es uns tatsächlich sehr gut möglich, den Schwung an neuen Partnern auch zu bewältigen. Wobei ganz klar, gerade Ende letzten Jahres gab es auch nochmal so eine kleine Corona-Welle, glaube ich, in Berlin, wo unser Onboarding-Team auch betroffen war. Da hat man schon gemerkt, dass die Organisation und das Team auch am Limit unterwegs ist und dann sowas nicht so gut kompensieren kann. Aber wir sind sehr, sehr stolz, dass wir alle Partner zum Januar auch ausgestattet haben und auch jetzt weiterhin sehr gut lieferfähig sind und sämtliche Gastronomen zeitnah dann auch anbinden können und somit möglichst vielen Konsumenten die Mehrwegalternative auch ermöglichen.
Ja, so ein bisschen über, wie ihr euch unter anderem finanziert habt, das war ja auch über WeWin, werden wir auch nochmal in der Folge sprechen. Wir machen ja so einen schönen Dreiklang einmal, was ich ganz schön finde. Deswegen parken wir das nochmal ein bisschen, um da jetzt nicht zu viel vorwegzunehmen, warum ihr euch dafür entschieden habt und so weiter. Wir hatten auch im Vorgespräch mal ein bisschen über andere Länder gesprochen. Ihr habt euch ja dann auch mal umgeguckt und gibt es da eben auch Dinge, die wir uns abgucken könnten, wo eben andere uns schon deutlich voraus sind?
Ja, klar. Also ich glaube, das macht immer sehr viel Sinn zu schauen, wie lösen andere die Einwegproblematik. Da gucken wir jetzt aktuell unter anderem auch nach Frankreich oder auch in die Niederlande. Und was da ganz spannend ist, ist der Bereich des Vor-Ort-Verzehrs. In Deutschland kennen wir das eigentlich, dass man vor Ort halt von einem Porzellanteller aus einer Porzellantasse konsumiert. Und das ist tatsächlich in vielen anderen Ländern noch nicht oder einfach gar nicht der Fall. Also häufig werden Einwegverpackungen auch im Vorortverzehr verbraucht in anderen Ländern, ja, sei es jetzt die genannten oder auch in Großbritannien. Und da liegt auch eine sehr große Chance eben vom Wechsel auf Mehrweg, um da Ressourcen einzusparen. Und seit Januar 23 gilt zum Beispiel in Frankreich jetzt das Gesetz, dass wenn man dort vor Ort verzehrt, dann muss das in Mehrweg sein. Dementsprechend sind dort auch, anders als in Deutschland, so Unternehmen wie McDonald's und andere Fastfood-Ketten dabei, gerade den Vor-Ort-Verzehr auf Mehrweg umzustellen, was ja sehr, sehr wünschenswert ist, aber auch mit bestimmten Herausforderungen sozusagen zusammenhängt. Und in den Niederlanden ist es so, dass jetzt ab Juli 23 eine Abgabe auf Einweg eingeführt wird, was schon mal sehr gut ist als Ergänzung zur dann auch dort geltenden Mehrwegangebotspflicht, weil man da nochmal den ökonomischen Anreiz für Konsumenten auch schafft, wirklich sich für die Mehrwegalternative zu entscheiden. Na, das machen wir in Deutschland vom Gesetz unabhängig eher in Zusammenarbeit mit unseren Gastronomen, weil die natürlich auch sehr, sehr gerne wollen, dass die Kunden auf Mehrweg wechseln, weil sie damit Kosten sparen. Weiter ist auf pro Benutzung günstiger als die Einwegalternative in fast allen Fällen. Und dann wird aber auch in den Niederlanden 2024 so ein Gesetz kommen, das ganz klar regelt, dass für den Vorortverzehr kein Einweg mehr genutzt werden darf. Und das kann mit Sicherheit auch Sinn machen, sich sowas auch zu überlegen. Wobei ich sagen würde, in Deutschland ist tatsächlich sehr verbreitet, dass man Porzellangeschirr nutzt. Und da wäre eher sowas wie eine Abgabe auf Einweg was ich absolut begrüßen würde, einfach um die externen Kosten von Einweg einfach einzupreisen und dementsprechend auch Mehrweg günstiger zu machen.
Jetzt hast du ja so ein bisschen erzählt, euch ist ja die Idee auch gekommen, weil irgendwie mit Kollegen, Kolleginnen viel gearbeitet, lange gearbeitet, immer bestellt. Unser Podcast richtet sich ja auch an MitarbeiterInnen und UnternehmerInnen. Und allein wenn ich nur an uns denke, ne, also wir sind 90 MitarbeiterInnen und haben irgendwie mindestens einmal im Monat, eher zweimal im Monat ein bisschen so Events. Und dann bestellen wir natürlich und die Mitarbeitenden können eben auch was snacken und was essen und so. Und das ist ja eigentlich auch ein enormer Hebel, den man wirklich auch auf dieser Ebene hat. Und habt ihr da speziell auch Angebote für Unternehmen oder sprecht ihr die auch nochmal gesondert an?
Ja, absolut. Also wie du sagst, das ist ein riesiger Hebel und das Schöne ist, es ist auch was sehr Sichtbares, ja, wo einfach auch die gesamte Firma, das Team einfach merkt, hey, hier verändert sich was, wenn auf einmal keine Einwegverpackungen mehr benutzt werden, sondern Mehrweg. Da bieten wir für, sage ich mal, ganz unterschiedliche Firmengrößen auch unterschiedliche Angebote. Also wir sind sehr, sehr stark auch mit unserer Firma im Kantinsegment. Das heißt, wenn man als große Firma irgendwie sowieso vor Ort auf dem Campus die Möglichkeit hat, in der Kantine essen zu gehen, dann bieten wir dafür unsere Mehrweglösung an. Wir bieten, wenn man eher so ein, sage ich mal, kleineres innerstädtisches Büro hat, bieten wir die Möglichkeit an Rückgabeboxen von uns zu mieten. Das heißt, man hat immer noch als Arbeitnehmerin quasi die Vielfalt der lokalen Gastronomie, kann an aber sich diesen Rückgabeweg sparen, indem man das in der Firma in die Rückgabebox wirft. Und dann arbeiten wir sehr, sehr stark auch mit unterschiedlichen Caterern zusammen, die dann eben genau solche Firmenveranstaltungen oder Workshop-Tage becatern und da dann auf unsere Mehrweglösung setzen. Das heißt, ja, im Grunde ist für jeden Anlass auch die Möglichkeit gegeben, auf Mehrwegbehälter zu setzen.
Ich frage mich, wie macht ihr das denn? Ihr müsst die auch irgendwie wieder abholen und so? Also, oder wie spülen die Leute die denn selber? Oder wascht ihr die denn durch? Oder wie ist da das die Idee?
Ja, du legst, glaube ich, den Finger genau in die typische Wunde, die man bei Kreislaufwirtschaftsmodellen hat. Ja, also wie ist das mit der Rückwärts- oder Rücklauflogistik? Was ist mit dem Thema Spülen oder Reinigung, Qualitätssicherung? Also alles das, was vor der Wiederbenutzung passieren muss. Und da haben wir uns eben ganz bewusst auch diesen To-Go-Konsum und Lieferessens-Case ausgesucht, weil das da vergleichsweise einfach durch bestehende Infrastruktur und Ressourcen ermöglicht oder möglich gemacht werden kann. Das heißt, in den allermeisten Fällen ist es immer noch so, dass der Konsument die Rücklauflogistik macht und die Behälter entweder zur Kantine oder ins Restaurant zurückbringt. Dann gibt es natürlich auch diese Rückgabeboxen. Da ist es dann so, dass entweder Logistikdienstleister oder wir die Leerung vornehmen und die benutzten Schalen zurück in die Gastronomie bringen. Und dann ist es so, dass unsere Partner auch sowieso die Behälter, die sie zurückbekommen, vor der Benutzung wieder professionell reinigen müssen. Das heißt, da findet die Reinigung und Qualitätssicherung statt. Und dann gibt es noch ganz spezielle Ausnahmefälle, wo sozusagen auch die Spüldienstleistung von einem Dritten übernommen wird. Das ist aber, sage ich mal, jetzt irgendwie bei Kentucky Fried Chicken zum Beispiel der Fall, die einfach wahnsinnig viele Betriebe haben, die teilweise einfach keine eigene Spülmöglichkeit haben in dem nötigen Umfang. Und da vermitteln wir dann eben auch diese Spüldienstleistung und bieten im Grunde das Komplettpaket an. Aber das ist genau sozusagen die Herausforderung. Und da schauen wir, dass wir für jeden Kunden, für jeden Gastronomen auch eine gute, gut funktionierende Lösung haben. Immer ganz klar mit der Präferenz auf lokaler, dezentraler Spülung, weil das minimiert Logistikwege und damit ist das auch die ressourceneffizienteste Umsetzung des Mehrweg-Kreislaufsystems.
Jetzt haben wir ja viel über Gastronomie gesprochen, wo ich selber ein bisschen überrascht war. Dann ist es ja, na klar, ist ja, dass es die ganzen Supermarktketten ja irgendwie auch betrifft, die eben eine Art To-Go-Essen anbieten. Und da reden wir dann wirklich mal über eine absolute Skalierfähigkeit sozusagen auch von eurem Modell. Kannst du uns da auch ein bisschen zu erzählen zu den Partnerschaften, die ihr da habt? Ist das eine Partnerschaft sozusagen? Arbeitet ihr auch wirklich eng zusammen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, ich glaube, da gab es auch Höhen und Tiefen in der Zusammenarbeit mit den Lebensmitteleinzelhändlern. Also sehr, sehr früh, schon seit 2020, haben wir eine Kooperation mit der Rewe Group, wo wir explizit in Köln, wo wir mit Vital auch gestartet sind, Partnerschaften mit lokalen Supermärkten und Rewe-Kaufleuten haben, wo an der Salattheke die Vital-Schale als Verpackungsalternative angeboten wird, wo eine Rückgabebox von uns steht, wo dann sehr gerne auch Schalen von umliegenden Restaurants natürlich zurückgegeben werden und uns so die Möglichkeit geben, die dann auch netzwerkeffizient wieder umzuverteilen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Für den kompletten nationalen Rollout hat sich Rewe dafür entschieden, ein eigenes System umzusetzen, weil es sozusagen einfach, glaube ich, die wirtschaftlichste Alternative war, vor dem Hintergrund, dass unklar ist, wie stark Konsumenten das im Supermarktkontext nachfragen. Finden wir natürlich sehr, sehr schade und haben da aber immer noch die Hoffnung, dass sozusagen wir da als Alternative wieder in die Auswahl kommen oder ins Spiel kommen, einfach weil wir durch die zusätzlichen Rückgabepunkte da einen echten Mehrwert bieten, zumal ja auch offensichtlich ist, es wird kein Edeka jemals die Rewe-Schale zurücknehmen und andersrum auch nicht. Ja, deswegen bei Edeka ähnliches Spiel, haben sich nach Marktsondierung dazu entschieden, erstmal selber einfach das Gesetz zu erfüllen und tun das jetzt. Aber ich glaube, wenn man sozusagen unsere Nutzungsraten anschaut und die von den supermarkteigenen Systemen, dann sieht man ganz klar, wer da vorne liegt. Und wir freuen uns extrem, dass wir auch im Edeka-Kosmos, zum Beispiel mit Edeka Struve in Hamburg, auch wirklich sehr starke Kaufleute haben, die sagen, hey, mir ist wichtig, dass die Konsumenten das so bequem wie möglich nutzen können. Und wir setzen daher weiterhin auf das Vital-System, was wir schon vor der Angebotspflicht auch eingeführt haben.
Die sind ja auch sehr autonom, ne? Die Einzelhändler. Und das ist ja eben nochmal ein bisschen besondere Konstellation eben auch bei der Edeka. Wir hatten das ja mehrfach jetzt gestriffen, das Thema Politik. Also es ist ja schon viel passiert. Was meinst du denn, was müsste denn aus deiner Sicht noch passieren, damit da noch mehr Traktion draufkommt?
Ja, ich glaube, das ist sozusagen genau diese Herausforderung, vor denen Politiker stehen, dass man irgendwie Veränderungen vorantreiben muss und möchte. Aber das möglichst ohne zu viele Menschen zu verärgern. Und da sind wir leider als Menschen alle so gepolt, dass Veränderungen uns erstmal schwerfallen. Ich glaube, dass seit Juli 2021 ist ja Styropor als Material für Essensverpackungen und Trinkbecher verboten. Das ist schon mal ein sehr guter Schritt, erster Schritt gewesen. Jetzt haben wir seit Anfang diesen Jahres die Mehrwegangebotspflicht, auch ein weiterer guter Schritt. Und ich glaube, so gute nächste Schritte, die jetzt darauf folgen können, wäre, wenn man das Styroporverbot auf Aluminium-Einweg-Essensbehälter zum Beispiel erweitert, die leider immer noch im Umlauf sind und wirklich sehr, sehr ressourcenintensiv und nach kurzer Benutzungszeit verschwendet und im Zweifel als Abfall verbrannt werden in Deutschland. Das wäre ein guter nächster Schritt. Ich glaube auch, wie gesagt, die Bepreisung von Einweg, also einfach die externalen Kosten, die bisher im Einwegpreis nicht berücksichtigt sind, die in den Einwegpreis reinzuzwingen, in Anführungszeichen, und somit einen ökonomischen Incentive für Mehrweg zu schaffen, das ist absolut auch ein sehr, sehr wünschenswerter Hebel. Und dann werden dadurch auch die Anreize geschaffen, dass Mehrwegfirmen wie wir die nötige Infrastruktur zur Verfügung stellen können, um das wirklich so bequem und einfach wie möglich zu machen für alle Beteiligten. Und da befinden wir uns auf einem sehr guten Weg.
Du hättest mir keine bessere Vorlage für die nächste Frage geben können, nämlich der Weg. Ich habe ja nach und nach das Sortiment auch ausgebaut und ich glaube wirklich für jede Art von Gericht gibt es jetzt irgendwie einen Behälter von euch. Gibt es sonst irgendwie Pläne nach vorne, international, sortimentstechnisch, die du hier auch noch teilen kannst und möchtest?
Ja, super gerne. Also das ist natürlich immer die Herausforderung im Startup, dass man begrenzte Ressourcen hat für all das, was man alles gerne machen möchte und auch tun könnte. Wie du richtigerweise sagst, haben wir ursprünglich mal einfach nur mit einer einzelnen Schale gestartet, bieten mittlerweile das komplette Sortiment von Pizzabehältern, Sushi-Behältern, Burger- und Pommes-Boxen, Heiß- und Kaltgetränkebecher, also wirklich sozusagen das komplette Standardsortiment selbst an, bieten darüber hinaus unseren gastronomischen Partnern auch die Möglichkeit, eigene Mehrwegbehälter ins Vital-System zu integrieren. Das heißt, wir haben auch ja ganz viele Behälter, die unseren gastronomischen Partnern gehören. Also zum Beispiel dann so eine 2-Liter eher rechteckige Schale für besonders große Gerichte und ähnliches. Das heißt, da sind wir schon sehr, sehr flexibel. Und das wollen wir aber auch natürlich zukünftig ausbauen. Und dann, du hast die Internationalisierung angesprochen. Das ist das Schöne an unserem Geschäftszweig, dass wir alle sehr stark von der EU-Regulierung auch profitieren, die dann in Deutschland in diesem Fall zuerst, aber Schritt für Schritt auch in den anderen Ländern eingeführt wird. Und da sehen wir ganz klar die Chance aus Deutschland heraus, wo eben auch schon eine besondere Mehrwegerfahrung verfügbar ist bei den Konsumentinnen und Konsumenten, das eben zu nutzen, um auch in Frankreich, in den Niederlanden, in Dänemark und Irland und Schottland und in den skandinavischen Ländern, also wirklich einfach uns Schritt für Schritt auszubreiten und damit dann eben auch so tolle Möglichkeiten zu schaffen, wie wir haben zum Beispiel einen Franchise-Nehmer in Mexiko. Das heißt, man kann sich schon jetzt in Guadalajara irgendwie einen Vital Coffee Cup ausleihen. Und wenn man super sustainable nach Frankfurt fliegt, am Frankfurter Flughafen wieder abgeben. Nein, das ist natürlich einfach nur eine Geschichte in dem Sinne, aber zeigt ganz genau, was unsere Ambition ist. Also wir glauben, dass im Bereich von Mehrweg wirklich es auf der ganzen Welt keinen besseren Ort gibt als Deutschland, um die Lösung für dieses globale Einwegproblem zu schaffen. Und genau daran arbeiten wir jeden Tag mit Herzblut.
Da hilft ja tatsächlich ein bisschen dieses Image der Deutschen, die immer so sauber ihren Müll trennen und so. Es ist, man ist ja auch schön, dass wir da mal irgendwie international Vorreiter sein können für ein Thema und ihr das dann auch so raustragen könnt.
Ja, es gibt nicht viele Bereiche, wo Europa oder auch Deutschland einen echten Standortvorteil hat. Ne? Also gerade wenn man jetzt auch über KI, wo da euer Hackathon stattfindet. Also ich glaube, da können wir als Land und als Kontinent noch viel mehr tun, um wirklich unsere Stärken auch auszuspielen und stecken leider immer noch zu häufig hinter irgendwie Amerika und Asien zurück. Und da ist wirklich das Schöne, dass beim Thema Kreislaufwirtschaft, glaube ich, wie gesagt, gibt es keinen besseren Standort für ein aufstrebendes Unternehmen.
Ja, das ist doch super. Ja, und das Thema ist ja riesig, ne? Also das Thema Einwegplastik, also ich meine, wenn man alleine mal in den Supermarkt geht, dann sieht man halt dann irgendwie, was da irgendwie noch passieren muss. Und das ist ja jetzt erstmal ein Anfang bei diesen Mehrwegverpackungen. Also so denke ich mal, bietet sich da natürlich auch Potenzial, immer weiter das Geschäftsmodell zu erweitern.
Absolut. Also um vielleicht mal ein paar Zahlen in den Raum zu werfen. In Deutschland ist es so, dass alleine nur To-Go-Becher sind 5,9 Milliarden Heiß- und Kaltgetränkebecher jedes Jahr. Und dazu kommen nochmal 7 Milliarden Essensverpackungen, auch nur Deutschland. Das heißt, da ist einfach massiv viel Potenzial in unserem Kernmarkt. Und dann, genau wie du sagst, alles, was sozusagen darüber hinaus noch in Einweg verpackt wird aktuell in Supermärkten, E-Commerce, Versandverpackungen, da gibt's so viel mehr, wo man auch sehr genau ausrechnen kann, einfach, wie sind die Transportstrecken. Ja, und da sieht man sehr schnell, wo Mehrweg überall eine sinnvolle Alternative wäre.
Tim, vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke, die du uns heute gegeben hast. Am Ende geben wir dem Gast immer noch mal eine Möglichkeit, einen Appell loszuwerden. Also wenn du noch mal irgendwas unterstreichen möchtest oder noch mal eine wichtige Botschaft mitgebracht hast und die noch nicht unterbringen konntest, ist jetzt noch mal deine Chance.
Ja, ich glaube, das ist völlig klar. Get started, ja. Baut Mehrweg in euren Alltag ein, sei es irgendwie der Jutebeutel, den man mit zum Bäcker nimmt, wenn man morgens Brötchen holt. Sei es eben die Vital-App, die man nutzt, um To-Go und Lieferessen in Mehrweg zu konsumieren. Egal wie, häufig macht man sich über Verpackungen keine Gedanken. Und da wollen wir was dran tun und einfach Stück für Stück motivieren und inspirieren, dass mehr Mehrweg stattfindet und uns damit als Gesellschaft auch in Richtung Kreislaufwirtschaft wir uns bewegen können.
Super, danke dir und wir hören uns ja dann bald schon wieder im Trio dann praktisch mit WeWin, freue ich mich auch jetzt schon drauf und mach's gut und alles Gute bis dahin.
Vielen Dank, bis dahin.
Danke, ciao.
Ciao.
Ja, Nils, wir haben mit Tim gesprochen, Gründer von Vital. Was nimmst du denn mit?
Erstmal nehme ich mit, also ich hatte ein paar Learnings. Ich habe jetzt tatsächlich gedacht, dass sie das auch offsite spülen, aber dass halt die Leute das halt irgendwie selber machen. Das finde ich halt cool. Es bietet halt einfach großes Potenzial und ich merke eben auch, dass auch wir für uns einfach das ja auch nochmal anschieben können. Wenn wir jetzt hier bei unserem Lieblings-Pizza-Lieferanten da bestellen, können wir den halt auch einfach mal dezent Richtung Mehrweg schieben. Ich habe das letzte Mal schon gemacht.
Ist schon adressiert sozusagen, da sind wir schon mit denen im Austausch zu. Ja, total der Hebel, ne?
Und dass man das halt einfach dann auch voraussetzt und eben da auch als Unternehmen ja auch ein Stück weit, ja, ich sag mal, die Marktmacht ja in irgendeiner Form auch nutzt, das ist ja dann auch relevant, wenn man dann halt wie mehr als 5 Pizzen bestellt. Und dass das dann halt irgendwie um so ein Thema auch mal ein bisschen anzuschieben. Ich glaube, das kann man relativ leichtgewichtig machen. Und vielleicht können wir auch nochmal intern tatsächlich auch nochmal das irgendwie teilen. Weil, also eigentlich gibt es ja bei uns hier nur so ein paar Läden drumherum, so regelmäßig Mittagessen mal mitgebracht werden. Und wenn man da nicht unsere eigenen Henkelmänner nimmt, dann ist das halt tatsächlich eine gute Alternative. Was denkst du?
Eigentlich kann ich das nur unterstreichen. Ich glaube, gerade Unternehmen, die sowas eben auch immer mal wieder machen, können da echt, wie du auch sagst, ne, das nutzen und da wirklich auch mal anklopfen und fordern, dass das so passiert. Und ja, am Ende gibt es immer Vor- und Nachteile, natürlich sich auch für eine eigene Lösung zu entscheiden. Das kennen wir ja auch aus der Beratungssicht. Nur auch hier, glaube ich, wenn sich das jemand alles schon überlegt hat sozusagen und durchdrungen hat, dann ist es ja auch sinnvoll, sich erstmal damit anzuschließen und das zu nutzen und die Erfahrungen zu nutzen. Und ich finde es sehr beeindruckend und irgendwie auch cool, dass da ja auch einfach am Ende, dass das ein Businessmodell ist. Und weil das ja immer dieses, ne, Nachhaltigkeit, nur Kostenfaktor, pipapo, aber dass genau, um solche Probleme anzugehen und zu lösen, man eben auch ein erfolgreiches Business aufziehen kann. Das sind halt, finde ich, immer so Beispiele, die geben mir ein ganz gutes Gefühl, dass wir irgendwie in diesem Wirtschaftssystem, in dem wir eben auch noch sind, das sich ja gerade entwickelt, eben diese Stellschrauben auch stellen können, dass wir eben auch nachhaltiger wirtschaften. Denn am Ende ist das ja der Kern.
Ja, Maike, dann würde ich mal sagen, ran an die Arbeit, oder?
Ran an den Speck, hätte ich jetzt fast gedacht. Nee, es war wieder eine Freude, wir hören.
Bis dann, tschüss.